herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Die Zukunftsweberei. Christoph Luger und ich, Ingrid Handelbichler, freuen uns sehr, dass wir heute einen ganz interessanten Gast bei uns haben. Und zwar ist das die Uli Tinhofer-Sonntag. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst, liebe Uli.
Ich sage danke für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf.
Uli, wir schauen mit unserem Podcast in die Zukunft und wir möchten damit etwas bewegen und sind absolut der Überzeugung, dass jeder Mensch, der hier auf dem Planeten einfach bewusst seinen Alltag lebt, etwas beiträgt für die Zukunft, so einen Faden sozusagen zur Verfügung stellt für das große Gewebe, die Zukunft. Das klingt jetzt alles sehr groß und vielleicht ein bisschen einschüchternd. Machen wir einen Schritt zurück und schauen wir einfach einmal, wer bist du, was machst du beruflich? Vielleicht magst du uns kurz einfach unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellen, womit du deinen Alltag verbringst.
Ja, wer bin ich? Ich bin eigentlich aus Wien, Favoriten, Reimannplatz, meine Kindheit, habe dort meine Schulzeit erlebt und habe aus dieser Zeit zwei sehr prägende Sachen mitgenommen. Das eine war diese Freude, diese Faszination an dem unglaublichen Wissen und der Vielfalt, die es gibt, die in einer Schule lebendig sein kann. Und das andere war, wie unangenehm es sein kann, wenn einige wenige Lehrer oder Lehrerinnen Menschen behandeln, wie ich nicht behandelt werden möchte und auch selber niemanden behandeln möchte. Und das hat dazu geführt, dass ich selber dann ein Lernstudium gemacht habe, Biologie, weil ich es einfach anders machen wollte. Einerseits wollte ich diese Begeisterung an der Biologie mit jemandem teilen, mit jungen Leuten. Ich wollte Dolmetscherin sein zwischen diesen komplizierten Wissenschaftsbereichen und neugierigen jungen Menschen und wollte so dieses Feuer weitergeben. Dann habe ich 10 Jahre lang im öffentlichen Schulsystem gearbeitet, wo sehr viele sehr schöne Erfahrungen dabei waren. Aber was ich gar nicht gut kann, ich kann Menschen nicht dazu bringen, gegen ihren Willen etwas zu machen. Und das wollte ich auch nicht mehr. Es ist wunderschön, mit einer interessierten Klasse an einem Thema zu arbeiten. Und ich finde es aber absolut legitim, wenn sich die Kinder und Jugendlichen für etwas ganz anderes interessieren. Und dann bin ich nicht dazu geeignet, diesen Lehrplan auf Biegen und Brechen durchzubringen. Somit könnte man sagen, in gewisser Weise eine gescheiterte Lehrerin. Aber ich habe dann, wie meine Kinder auf die Welt gekommen sind, entdeckt, dass es ja was anderes auch noch gibt. Mein älterer Sohn ist dann in einer Kindergruppe gelandet, wo ich das erste Mal Kontakt mit Montessori-Pädagogik hatte. Und das war dieser kleine Anstoß, der mich als Kugel dann auf eine ganz andere Bahn gebracht hat. Auf eine Bahn, die nicht mehr umzukehren war. Es kam dann der Montessori-Kurs, es kamen ein paar Workshops bei einem Ehepaar, die haben Rebecca und Mauricio Wild geheißen, die mich auch sehr inspiriert haben. Und letztendlich bin ich dann als Begleiterin, so nennt man das dort, und nicht Lehrerin, in einer Schule gelandet, die heißt Lernwerkstatt im Wasserschloss und ist in der Nähe von St. Pölten in Bottenbrunn. Dort habe ich vor ca. 12 Jahren als Lernbegleiterin begonnen und seit 2 Jahren bin ich dort in der Schulleitung tätig. Mein älterer Sohn ist mittlerweile aus der Lernwerkstatt auch schon wieder draußen. Mein jüngerer macht gerade sein letztes Jahr in dieser Schule. Und ich hätte es mir damals nicht vorstellen können, meine Kinder in eine normale Schule zu geben, weil es mir so klar war, es ist ein riesen Glück, an gerade die richtige Lehrerin oder den richtigen Lehrer zu kommen. Und ich glaube, da gibt es auch keine objektiven Maßstäbe für gut oder schlecht, sondern es muss die Chemie zwischen den Personen stimmen. Und das ist ein Glücksfall. Wenn dieser Glücksfall nicht eintritt, dann sind diese Personen aber gefangen. Sowohl der Schüler, die Schülerin, als auch der Lehrer, die Lehrerin. Sie kommen aus dieser Situation einfach beide nicht mehr heraus. Sie können nur so gut wie möglich weiterwursteln. Das wollte ich nicht. Ich hätte meine Kinder auch nicht begleiten können und sagen, du musst jetzt Hausaufgaben machen, weil das jetzt extrem wichtig ist, obwohl draußen die Sonne scheint und es ist ein wunderschöner Tag und du vielleicht einfach hinausgehen möchtest. Ich hätte das nicht geschafft. Dessen war ich mir bewusst und ich hätte meine Kinder nicht gut durch das herkömmliche Schulsystem begleiten können. Jetzt denke ich mir, sie sind beide sicher sehr unkonventionell geworden. Und was für Persönlichkeiten hätte ich verpasst, wenn sie nicht in die Lernwerkstatt gegangen wären? Ich habe damals viele Vorstellungen, Wünsche, Erwartungen gehabt. Die haben sich nicht erfüllt. Und ich habe einmal in Ö1 ein Zitat gehört, ich weiß nicht von wem. Gott sei Dank sind meine Wünsche nicht in Erfüllung gegangen. Das Leben war einfach klüger als ich. Und auch da wären meine Kinder so geworden, wie ich sie mir gewünscht hätte. Sie wären ja nur auf meine Fantasie beschränkt gewesen. Ich kann mich nur wiederholen, ich hätte so viel verpasst.
Was macht dein Sohn jetzt nach der Lernwerkstatt, der Ältere?
Der macht jetzt gerade eine Lehre als Veranstaltungstechniker.
Ja, toll.
Was auch für unsere Familie sehr ungewöhnlich ist. Mein Mann hat studiert, ich habe studiert, wir haben nichts anderes gekannt. Und dann kommt unser Sohn und sagt, er möchte eine Lehre machen. Und sind da gestanden, um Gottes Willen, Berufsschule, wie funktioniert denn das überhaupt? Also so wie es anderen Familien geht, wenn man selber eine Lehre gemacht hat, man sich denkt, um Gottes Willen, Universität, wie funktioniert das? Also sehr interessant, es funktioniert sehr gut.
Was ich von deinen Erzählungen heraushöre, ist, dass du gelernt hast, deinen Blickwinkel zu ändern in deinem Leben und begonnen hast, dir im Umfeld etwas zu schaffen, was besser passt und es auch mitzutragen und jetzt weiterzuentwickeln, anstelle ja, einfach zu versuchen, irgendetwas zu ertragen oder auszuhalten. Dahinter empfinde ich eine große Gabe, visionär zu denken. Und eine große Gabe, Menschen zu verstehen, indem du ihnen einfach zuschaust und dir Zeit nimmst zu erfragen, wer sie sind. Hast du dich da jetzt vielleicht nicht in deinem Studium, aber in deiner Jugend, in deinem Leben schon davor entwickelt in die Richtung oder ist das als junge Erwachsene gekommen? Kannst du dich noch erinnern, was waren so die Wiegen von deiner Vision?
Eigentlich habe ich erst begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, wie mein älterer Sohn geboren worden ist.
Als Mutter sozusagen.
Dieses, ich möchte das, was ich erlebt habe, nicht wiederholen. Da waren viele schöne Sachen dabei, aber auch manche nicht so schöne Sachen. Diese nicht so schönen Sachen wollte ich einfach nicht weitergeben. Und dann bin ich zunächst einmal relativ orientierungslos dagestanden, so wie das wahrscheinlich sehr vielen Eltern geht. So wie wir oft erzogen worden sind, hat sehr klare Vorstellungen, sehr klare, durchaus strikte Grenzen gegeben. Und was tut man dann, wenn man auf dieses Repertoire nicht zurückgreifen möchte? Da steht man zunächst einmal ziemlich ahnungslos da, ohne Erfahrung und beginnt zu probieren. Ausschlaggebend waren für mich eigentlich immer besondere Menschen. Und ein besonderer Mensch, der uns als Familie da auch auf diese Bahn gebracht hat, war eine gute Freundin meines Mannes, die in Klagenfurt damals eine Schule gegründet haben, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Und die haben damals gesagt, ihr habt doch so eine gute Kindergruppe bei euch in der Nähe. Wir hatten keine Ahnung. Und sie hat uns, wir waren damals auf Besuch bei ihnen, hat uns da einen Ausdruck gemacht und wir sind mit diesem Zettel dann hingegangen zum sozusagen Tag der offenen Tür und haben das kennengelernt. Und ab da waren es eigentlich immer inspirierende Begegnungen und inspirierende Menschen, die von ihren Erfahrungen erzählt haben. Diese erste Kindergruppe hat dann leider relativ bald ihre Pforten geschlossen. Wir waren damals in Niederösterreich, wir sind dann nach Wien wieder zurück übersiedelt und sind in einer anderen Kindergruppe gelandet und die Pädagogen und Pädagoginnen, die dort gearbeitet haben, waren für mich auch unglaublich faszinierend. Und was ich zunächst einmal im Umgang mit Kindern gelernt habe, das habe ich dort in dieser Kindergruppe gelernt. Das war eine elternverwaltete Kindergruppe und man musste einfach kräftig mitarbeiten. Die Putzdienste habe ich eher nicht gemacht, aber die Elternersatzdienste und die Kochdienste und sowohl bei den Elternersatzdiensten, also musste man einfach auch anwesend sein und auch Kinder betreuen, begleiten. Und bei den Kochdiensten, wo man auch einfach vor Ort war und gesehen hat, was tut sich und das Essen auf den Tisch gestellt hat und dann wieder sauber gemacht hat. Also alles, was ich damals pädagogisch gelernt habe, habe ich von den Menschen in dieser Kindergruppe gelernt. Das, was ich während meines Lehramtsstudiums gelernt habe, war sehr theoretisch. Damit habe ich, auch obwohl ich als Lehrerin gearbeitet habe, nichts anfangen können, in der Praxis nichts umsetzen können. Aber diese Leute zu sehen, also wie wir uns für diese Kindergruppe entschieden haben, hat es im wahrsten Sinn des Wortes eine Schlüsselszene gegeben. Diese Kindergruppe war im WUK in Wien und hat dort Räume gehabt, aber es hat auch Räume gegeben, die mitbenutzt werden durften, die aber normalerweise zugesperrt waren. Und da hat es ein Kind gegeben und das wollte den Raum aufsperren. Da hat es aber nicht geschafft. Und der Begleiter hat dann den Schlüssel gehabt, hat den Schlüssel ins Schloss gesteckt, hat einen Schritt zurück gemacht und das Kind hat die Tür aufgesperrt. Das war für mich eine so unglaublich feine Szene, die ja, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Und das war nicht das Einzige. Also ich finde es auch immer noch faszinierend, wie der eine von seiner fast 2 Meter Größe es geschafft hat, auf Augenhöhe mit 2-Jährigen zu reden, ohne nämlich in die Knie zu gehen oder sich hinzuhockern oder sonst etwas. Diesen unglaublichen Respekt als Erwachsener, als riesengroßer Erwachsener, diesen ganz kleinen Kindern gegenüber. Ja, das sind Vorbilder und ich denke mir, ich muss noch ganz schön viel weiter lernen. Also fertig bin ich noch lange nicht. Und das ist aber auch das Schöne, weil Leben und Lernen für mich einfach immer Hand in Hand geht. Also ich denke mir, solange ich Neues lernen kann, solange ich mich verändern kann, ist das Leben einfach schön.
Sag mal, Uli, kannst du vielleicht, wir kommen ja alle aus Regelschulen, kannst du mal vielleicht versuchen, in wenigen Worten zu erklären, wo ist denn der Unterschied zwischen einer Regelschule und der Lernwerkstatt? Oder vielleicht nicht nur den Unterschied, sondern einfach zu erzählen, was macht denn die Lernwerkstatt so Besonderes? Oder was macht sie aus?
Ja, die Lernwerkstatt ist eine Schule, die 1990 gegründet worden ist und an der auch ein eigener Lehrplan entwickelt worden ist. Also wir haben tatsächlich nicht den üblichen Lehrplan, sondern der übliche Lehrplan ist teilweise in Form des Differenzlehrplans in unseren Lehrplan integriert. Wenn man sich unsere Schule jetzt anschaut, dann fehlen da ganz viele Elemente, die man mit einer Schule klassischerweise assoziieren würde. Wir haben zum Beispiel keine Schulklassen, wir haben keine Schulstunden und keine Pausenzeiten, wir haben keinen Unterricht im herkömmlichen Sinn. Was wir haben, das sind Themenbereiche. Also es gibt zum Beispiel einen Bereich für Mathematik. Und da gibt es nicht nur Bücher, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern da gibt es wahnsinnig viele Materialien. Es gibt sehr, sehr viele Montessori-Materialien, aber nicht nur. Es gibt auch sehr viele selbstentwickelte Materialien, Ideen von den verschiedensten Leuten, die sich mit Mathematik beschäftigt haben. Also wie ich begonnen habe, mich für einen Weg abseits des öffentlichen Schulsystems zu interessieren, dachte ich, es gibt das öffentliche System und es gibt die Alternativschulen. Da habe ich noch keine Ahnung gehabt, wie groß die Vielfalt in diesem Bereich ist. Und habe einen Montessori-Kurs gemacht. Und was ich einfach genial finde, das ist, wie diese Materialien aufgebaut sind und was für Verständnismöglichkeiten diese Materialien schaffen können. Aber ich kann mit diesen Materialien auf ganz unterschiedliche Arten arbeiten. Ich kann sie, auch wenn ich einen fixen Lehrplan habe, wunderbar einbauen und einfach das Verständnis erleichtern. Das ist nicht das, was wir in der Lernwerkstatt machen. Es gibt keinen fixen Plan, wann Kinder was lernen. Das ist einfach etwas ganz anderes, als man das gewöhnt ist. Unsere Idee oder die Idee, auf die wir uns am meisten berufen in der Lernwerkstatt, das sind die Ideen von Rebecca und Mauricio Wild. Die haben in Ecuador eine Schule und einen Kindergarten gegründet und PESTA genannt. Und ihre Ideen waren dahingehend, dass Kinder nicht Mängelwesen sind, die durch geeignete Intervention zu, sagen wir jetzt mal, vollwertigen Menschen gemacht werden müssen, sondern sie als Lebewesen zu sehen, und jedes Lebewesen trägt einen Entwicklungsplan in sich. Jedes Lebewesen strebt nach Wachstum und Entwicklung. Und dieser Plan schaut für jedes Lebewesen und auch für jeden Menschen ein ganz kleines bisschen anders aus. Und sie haben sich überlegt, wie könnte eine Umgebung aussehen, in der sich Kinder möglichst ihrer Natur gemäß entwickeln können. Und wenn ich jetzt so ein übliches Klassenzimmer vor mir habe und auch an meine Zeit in der öffentlichen Schule zurückdenke, dann gibt es da diese Bankreihen, oder vielleicht sind die Tische ein bisschen anders gruppiert, aber den Großteil des Tages verbringen die Kinder sitzend, mit wenigen Unterbrechungen. Wenn man jetzt überlegt, kommt das der Natur von Kindern entgegen? Ist es das, was Kinder gerne und freiwillig machen würden? Nein. Kinder suchen von sich aus sehr, sehr viel Bewegung in einem gewissen Alter. Erst mit, sagen wir, 12, 13, 14 kommt dann die Phase, wo sie auch wirklich viel sitzen, ohne es zu müssen. Aber vorher suchen sie Bewegung. Das heißt, eine Umgebung, die für Kinder gut geeignet sein soll, muss Bewegungsmöglichkeiten haben. Bei uns in der Lernwerkstatt ist das einerseits der Bewegungsraum, aber ganz entscheidend ist bei uns der Außenbereich. Und dadurch, dass wir keine Pausen und keine fixen Schulstunden haben, ist es so, dass die Kinder auch jederzeit in den Außenbereich gehen können. Das heißt, wenn das Wetter schön ist, die Sonne scheint, dann darf man als Kind tatsächlich hinausgehen. Man darf diesem Bedürfnis nach Bewegung nachgehen. Man kann Ball spielen, Fangen spielen, Floß fahren, kentern, Hütten bauen, jausnen, tratschen, sich austauschen, Mathematikmaterialien hinausnehmen, Englischvokabeln lernen, Bücher lesen, den Außenbereich auf vielfältige Art und Weise nutzen.
Wie werden die Lernimpulse gegeben? Wie schaut das aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Lernimpulse sind einerseits einmal ganz viel durch diese vorbereitete Umgebung gewährleistet. Also in diesem Mathematikraum gibt es ganz viele bunte Sachen, bunte Formen, die man zusammenbauen kann. Viele bunte Kugeln. Wenn man jetzt nicht weiß, was man damit machen kann, dann denkt man, naja, Muster legen kann man vielleicht. Mit diesem Muster legen kann ich Quadratwurzeln ziehen mit vielstelligem Ergebnis. Also man kann sehr komplexe Rechenoperationen machen, die man dann später auch verschriftlichen kann. Der Vorteil, wenn man mit dem Material arbeitet, ist, bevor ich es am Papier habe, verstehe ich es einmal. Und der Schritt aufs Papier ist dann oft ein sehr rascher und sehr kurzer. Oder dividieren. Ich könnte mir vorstellen, dass auch viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht eine Zeit lang mit der Division Probleme gehabt haben. Das ist eigentlich klassisch. Man versteht oft nicht, was man da eigentlich tut. Aber man prägt sich diesen Vorgang ein und kommt dann schon zum richtigen Ergebnis. Aber warum und wieso? Genies gibt es immer, die das verstehen, und sicher auch ein paar durchschnittliche Schüler und Schülerinnen das verstehen, aber doch auch ziemlich viele, die mit der Division ihre Probleme haben. Wenn ich das mit Materialien mache, dann ergibt es einen ganz anderen Sinn auf einmal. Und später kommt dann der Schritt aufs Papier. Das heißt, einerseits gibt es einmal diese vorbereitete Umgebung, und andererseits gehören zu dieser vorbereiteten Umgebung auch die Erwachsenen dazu, die präsent sein müssen. Präsent heißt, wenn ich in einem Raum bin, dann muss ich wissen, was ist in diesem Raum los? Welche Kinder sind da? Womit beschäftigen sie sich? In welcher Stimmung sind sie? Sind sie entspannt? Sind sie unruhig? Was brauchen sie von mir? Und wenn man jetzt im klassischen Montessori-Denken drinnen ist, da gibt es etwas, was mir eigentlich auch sehr gut gefällt. Das sind diese Darbietungen. Das hat eine sehr stark dienende Seite eigentlich. Ich biete etwas dar und biete dieses Wissen den Kindern an. Das machen wir in dieser ritualisierten Form nicht bei uns. Also wir haben keine fixen Zeiten, wo es diese Darbietungen gibt. Bei uns ist das eher informell. Wenn vielleicht gerade keine Kinder in meinem Bereich sind, das kann durchaus vorkommen, überhaupt wenn das Wetter schön ist, dann werde ich mir ein Material nehmen, werde mich damit beschäftigen. Und Kinder sind unglaublich neugierig. Die kommen dazu, die schauen über die Schulter, die wollen wissen, was ich da mache. Und sie sind dabei. Oder es kann auch sein, dass ich Kinder direkt anspreche. Wenn Kinder so vielleicht ein bisschen suchend unterwegs sind, dann kann es sein, dass ich sage, du, darf ich dich auf Mathe einladen? Das ist eine Einladung. Mhm. Und zu Einladungen darf man Nein sagen. Und irgendwann werden diese Einladungen aber meistens schon angenommen. Und dieses Lernen dann ist meiner Meinung nach sehr stark im Dialog. Dieses auch Abtesten, wo steht dieses Kind gerade? Wie denkt dieses Kind? Welche Art von Erklärung braucht das Kind, damit es überhaupt etwas anfangen kann mit geraden Gleichungen? Und das finde ich dann einfach urschön und urspannend. Dieses Herausfinden, Mensch, wie denkst du? Was brauchst du? Und in weiterer Form dann aber auch diese Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung zu fördern. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen ein Widerspruch. Ich möchte, dass du Verantwortung für dich übernimmst. Wir versuchen trotzdem ein Setting zu schaffen, dass Kinder Entscheidungen selber treffen können und auch ihren Lernprozess sehr weit selbst gestalten können. Das heißt, wenn Kinder sich zum Beispiel mit Bruchrechnen beschäftigen, dann ist es mir wichtig, dass diese Kinder wissen, wo finde ich die Materialien dafür, mit denen das Ganze auch zu veranschaulichen ist, mit denen man arbeiten kann, ausprobieren kann und teilweise einfach durch Legen auf das richtige Ergebnis kommen kann. Dann ist es mir wichtig, dass die Kinder wissen, wo finden sie Aufgabenkarteien und Aufgabenkärtchen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und dann, wir beginnen mit Grün, das ist das einfachste Kuvert, und da kann man sich selbstständig dann durchaus auch weiter vorarbeiten. Dass die Kinder dann auch nicht von uns als Erwachsene so abhängig werden, dass sie wollen, dass wir neben ihnen sitzen bleiben, ständig fragen, habe ich das jetzt eh richtig gemacht oder im kreativen Bereich, habe ich das schön gemacht, sondern für sich selber draufkommen, in der Mathematik, ist es richtig oder im Kreativen, ist es für mich schön, es muss nicht für jemand anderen schön sein. Ja. Und ich weiß zwar einerseits, dass in diesem gemeinsamen Basteln auch sehr viel Fähigkeiten drinnen stecken und Fähigkeiten gefördert werden. Und trotzdem gruselt es mich immer ein ganz kleines bisschen, wenn ich an Schulen vorbeikomme und lauter gleiche Kürbisse an den Fenstern oder lauter gleiche Schneemänner. Also ich schätze diese Techniken, die dabei erlernt werden, aber ich frage mich, wo bleibt der individuelle Ausdruck dieser Kinder? Und der würde bei uns sehr stark im Vordergrund stehen.
Also ich höre raus auch eine sehr große gesellschaftliche Vision und die Erlaubnis, dass die Generation, von der wir sprechen, ist ja die nächste Generation sozusagen. Das heißt, die Generation, die Zukunft erleben wird und die Zukunft, in die wir jetzt gemeinsam gleich reisen werden, dann die Zeit sein wird, wo sie ihre nächste Generation unterrichten werden. Da lade ich dich jetzt einfach wirklich mal ein, dass wir versuchen, in die Zukunft zu schauen. Und da nimm all das mit, was du uns jetzt beschrieben hast. Diese Vision, die du lebst und die du ständig, wie du sagst, noch weiterentwickelst, weil es noch so viel zum Lernen gibt und so viel zum Beobachten gibt. Stell dir vor, wir reisen jetzt in das Jahr 2050 und du steigst aus deiner Zeitkapsel auf und schaust dich um. Und wir gehen natürlich davon aus, dass all deine Hingabe, die du jetzt hineinlegst, Früchte getragen hat. Wie schaut die Welt, wie schaut die Gesellschaft, wie schauen die Kinder der Zukunft aus und wie schaut das Lernen dort aus?
Also die positive, optimistische Vision wäre, das, was Kinder und Jugendliche bei uns lernen, das ist, sich selbst wahrzunehmen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren, in einem weiteren Schritt die Menschen um sich herum wahrzunehmen, deren Bedürfnisse zu hören und wieder in einem weiteren Schritt gemeinsam Lösungen zu finden. Und bei den letzten paar Treffen mit unseren Jugendlichen, wo es Diskussionen gegeben hat, habe ich mir gedacht, wow, das ist ein Level, auf den manche Erwachsene vielleicht nicht kommen werden. Es gibt nicht nur solche Tage. Jugendliche sind Jugendliche und die dürfen manchmal auch voll egoistisch sein. Aber sie lernen schon sehr, sehr viel von diesem, wie wollen wir unser Umfeld gestalten? Und das wäre jetzt der positive Teil der Vision. Ich möchte gerne dazu beitragen, dass viele solche Menschen in die Welt hinausgehen. Menschen, die gelernt haben, sich selbst zu respektieren und gelernt haben, andere zu respektieren und gemeinsam anzupacken, gemeinsam Probleme zu lösen und wenn sie unterschiedliche Sichtweisen haben, die Argumente auszutauschen. Und jetzt kommt der andere Blick auf die Zukunft. Ich glaube, dass es immer ganz viele parallele Strömungen gibt. Und das eine ist die Strömung, an der ich gerne arbeiten möchte. Und gleichzeitig gibt es aber auch gerade im Bildungssystem diese Strömung, dass es wichtig scheint, zu standardisieren und zu vereinheitlichen. Und ich habe das Gefühl, es gibt immer wieder Phasen, wo es sehr breit wird und aufgeht, wie am Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es eine große Vielfalt an Alternativschulen auch gegeben hat, wo es dann diese Engführung zum Beispiel in der Zeit vom Nationalsozialismus gegeben hat, wo Individualität definitiv nicht gefördert wurde, sondern es wichtig war, sich konform zu verhalten. In meiner Schulzeit habe ich das Gefühl gehabt, war wieder eine Phase, wo es eher weiter geworden ist. Es war eine Phase, wo es Schulversuche gegeben hat, wo die Schulautonomie gefördert worden ist. Und es ist dann aber schrittweise auch wieder zurückgenommen worden. Kam dann die Zentralmatura und der Wunsch, zum Schluss doch alle möglichst wieder auf dem gleichen Level zu haben. Und so wichtig ich es finde, dass man gewisse mathematische Grundfertigkeiten hat, dass man sich sprachlich ausdrücken kann, in der Muttersprache, in einer Fremdsprache. So wichtig ich es finde, ein gewisses Allgemeinwissen auch zu haben. Aber es macht mich traurig, wenn alle dasselbe können sollen und können müssen und manche Fähigkeiten zumindest in Zeugnissen nicht abgebildet werden oder keinen Wert zu haben scheinen. Die Note im kreativen Bereich hat nicht den gleichen Stellenwert wie eine Note in Mathematik. Mhm. Die Note in Bewegung und Sport hat nicht den gleichen Stellenwert wie die Note in Englisch. Man muss sich dann schon sehr spezielle Schulen suchen, wo das auch gefördert wird. Was wir gar nicht abbilden können in einem Zeugnis und es auch nie versuchen sollten, soziale Kompetenz abzubilden. Also es gibt so viel, was Menschen ausmacht, was man nie messen kann. Und ich habe das Gefühl, im Moment gibt es einfach so diese beiden Strömungen. Dieses Menschen sollen sich nützlich machen, sie sollen verwertbar sein, sie sollen in Arbeitsprozesse gut eingliederbar sein. Und auf der anderen Seite gibt es den ganz großen Wunsch nach Individualität. Das ist natürlich auch eine kulturelle Sache. Man muss das nicht unbedingt als Wert sehen, aber ich sehe es als Wert, wenn es nicht in egoistisches oder egozentrisches Verhalten abgleitet. Und vor einiger Zeit hat es einmal eine Werbung von einer Versicherung gegeben, die in die Richtung gegangen ist, er wird einmal einen Beruf haben, den es jetzt noch gar nicht gibt. Und ich glaube, das macht es aber auch aus. Ich glaube, dass Menschen, die lernen, ihren Interessen zu folgen, Berufe kreieren, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, das ist es, was wir brauchen können.
Und wenn du mich jetzt nochmal begleitest und wir in das Jahr 2100 reisen, und jetzt lasst mal den Kritiker im Jahr 2050 zurück und du darfst jetzt so richtig bunt malen. Wenn all deine Träume aufgehen, wie schaut das Jahr 2100 aus? Was für eine Gesellschaft finden wir da vor?
Wenn alle meine Träume aufgehen, dann sind die Menschen unglaublich neugierig. Und das ist das, was Menschen immer schon ausgezeichnet hat, wie sie begonnen haben, die ersten Faustkeile zu machen oder das Feuer zu entdecken und zu bändigen. Es wird unglaublich viele neue Erfindungen geben, die wir uns jetzt noch gar nicht ausmalen können. Und wenn ich jetzt in dieser zuckerrosa Traumvision bleibe, dann werden nicht wir die Diener der Technik sein, sondern die Technik uns das Leben erleichtern. Dann wird sich kein Bauarbeiter mehr den Rücken ruinieren, sondern es wird Maschinen geben, die das machen. Aber der Bauarbeiter mit seinem unglaublichen Wissen, wie man gute Häuser baut, trotzdem noch gebraucht werden.
Du Uli, man hört ja, wenn man dir so zuhört, diese Begeisterung und dieses Feuer, das du da mitbringst, in dieser Schule zu sein und generell halt mit diesen Kindern oder auch halt Menschen zu arbeiten. Wie fühlt sich denn das an für dich, wenn du da so drinnen stehst in dieser Schule und all diese jungen Menschen siehst, die auch begeistert sind oder Begeisterung zeigen?
Also eigentlich gibt es nichts Schöneres als Aha-Erlebnisse bei Jugendlichen oder Kindern und Jugendlichen zuzuschauen, wenn sie etwas geschafft haben. Das sind tatsächlich unglaubliche Glücksgefühle. Aber es gibt ja einen anderen Teil auch, man muss manchmal auch Grenzen setzen. Also Kinder verhalten sich natürlich nicht immer so, wie wir uns das wünschen wollten. Und manchmal braucht es da einfach auch ein deutliches Stopp. Und das löst jetzt weder beim Kind noch beim Erwachsenen unmittelbar Glücksgefühle aus, aber die Klarheit, die in einer Grenze liegen kann, hat auch etwas sehr Beruhigendes. Mhm. Also dieses Bewusstsein, ich stehe jetzt dafür, dass in dem Raum entspannt gearbeitet werden kann. Ich stehe jetzt dafür, dass in dem Raum eine gute Stimmung herrscht und einer den anderen respektiert. Das ist auch etwas sehr Schönes und etwas, was sehr zufrieden macht.
Also kann man sagen, dass die das rundherum zufrieden macht?
Ja.
Sehr gut. Wie ist denn das jetzt, wenn uns da jemand zuhört, der sagt, ich würde gerne mein Kind an diese Schule geben. Wie kommt man denn zu euch? Also so in Kurzform. Wie ist denn da die Herangehensweise?
Also die allereinfachste Sache wäre, einmal die Homepage anzuschauen. www.lernwerkstatt.at und sich dort erste Informationen zu holen. Ansonsten machen wir regelmäßig Schulführungen, wo alle interessierten Erwachsenen kommen können und sich vor Ort die Räumlichkeiten anschauen können, Fragen stellen können. Denn es klingt jetzt alles sehr, sehr positiv, aber wenn man sich als Elternteil auf die Lernwerkstatt einlässt, das ist schon ein großer Schritt. Das braucht sehr viel Mut und braucht in gewisser Weise, glaube ich, genauso viel Anstrengung, wie wenn man das Kind in eine ganz normale öffentliche Schule ums Eck auch schickt. Und da ist es wirklich wichtig, dass sich Eltern im Vorfeld möglichst gut informieren und zumindest ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, auf was für einen Weg sie sich einlassen.
Was da passiert. Ja, wir geben dann die Webseite und alle Informationen in die Shownotes unten rein. Das kann man dann alles lesen. Muss man sich nicht jetzt so merken. Wir danken, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir so ein bisschen Teil an dieser Welt haben sein dürfen.
Ich danke dir von Mutter zu Mutter, dass du da so viel Herz reinlegst. Und danke dir auch. Ich habe mir da jetzt persönlich sehr viel mitnehmen können. Was mir so gefällt an deiner Geschichte ist, dass du wirklich an der Zukunft durch Zuhören arbeitest, indem du bereit bist, jetzt was zu verändern, und zwar an dir. Und jetzt und hier. Und dann klappt es auch mit 2100, mit deiner Vision, da bin ich mir ganz sicher. Danke.
Ganz großes Danke an euch für die Einladung. Ja.